Meine Damen und Herren, ich möchte Sie heute informieren über SCP-228.de, Portalkamera. Die zugrunde liegenden Informationen wurden uns zur Verfügung gestellt von Pesti und sie wurden klassifiziert als sicher. Sicherheitsmaßnahmen. SCP-228.de ist in einer würfelförmigen Kiste aus gehärtetem Stahl mit einer Kantenlänge von 50 cm einzudämmen, die mit zwei biometrischen Sicherheitsschlössern verschlossen ist. Die Kiste ist in einem Schließfach der Klasse S3 zu verwahren. Eine spezielle Aufhängung für SCP-228.de muss installiert sein, um sie für den Transport bereitzuhalten und eventuellen Transportschäden vorzubeugen. Die Kiste ist nur durch speziell geschultes Personal zu öffnen, welches von Dr. Veronica Alberti ausgebildet wird und im Anschluss Zugriff auf eines der zwei biometrischen Sicherheitsschlösser bekommt. Jegliche Forschung bzw. Anwendung von SCP-228.de unterliegt der Beobachtung und Anweisung von Dr. Alberti, ohne die sich die Kiste durch die Aktivierung des zweiten Schlosses nicht öffnen lässt. Beschreibung: SCP-228.de ist eine Sofortbildkamera des Herstellers Polaroid, Modell Land Camera 1000 aus dem Jahr 1977. Die mit SCP-228.de aufgenommenen Bilder werden sofort entwickelt, zeigen jedoch nicht direkt das eigentlich fotografierte Objekt. Stattdessen zeigen die Bilder stets die gleiche verschwommene Verwirbelung lilafarbener Wellen und Schmierspuren, die zentral zulaufen und eine ovale Form annehmen, die an eine Art Portal erinnert. SCP-228.de benötigt für die Anfertigung neuer Aufnahmen kein zusätzliches Fotopapier oder sonstiges Verbrauchsmaterial. Es ist unbekannt, wo die Quelle dieser Materialien liegt oder wie sie funktioniert. Versuche haben gezeigt, dass es nicht möglich ist, das Gehäuse von SCP-228.de mit herkömmlichem Werkzeug zu öffnen, um diese Wissenslücke zu füllen. Die aufgenommenen Bilder werden als SCP-228.de-A, fortlaufende Nummer, bezeichnet und sind nach aktuellem Wissensstand unzerstörbar. Anhang 228.de-4 enthält entsprechende Aufzeichnungen. Obwohl sich SCP-228.de-A-Instanzen in der Regel nach 15 bis 20 Tagen selbst zerstören, werden fortlaufende Nummern verwendet, um eine Zuordnung der Bilder zu historischen Ereignissen zuzulassen. Aktuell existieren 35 Instanzen von SCP-228.de-A. Aufzeichnungen zu den einzelnen Instanzen von SCP-228.de-A sind Anhang 228.de-1 zu entnehmen. Beobachtungen zu SCP-228.de-A haben ergeben, dass sich Instanzen mit der Zeit auflösen. Die zunächst kräftigen Farben werden zunehmend schwächer und verblassen bei vermehrter Nutzung schneller als durch den Alterungsprozess allein. Nach aktuellem Kenntnisstand geht jede Instanz von SCP-228.de-A früher oder später in unlöschbaren Flammen auf und verbrennt restlos. Es bleibt keine Asche zurück. Das Feuer brennt mit einer Temperatur von ca. 2300 Grad Celsius. Im Allgemeinen werden SCP-228.de-A-Instanzen dann als historisch wertvoll bezeichnet, wenn sie Ereignisse enthalten, die nachhaltige Auswirkungen auf gesellschaftliche, politische oder wissenschaftliche Aspekte des heutigen Lebens hatten. Um diese unersetzlichen Aufnahmen zu schützen, werden sie in einem perfekten Vakuum aufbewahrt, was den Alterungsprozess um 99,8% verlangsamt. Dies entspricht einer theoretisch möglichen Konservierung von ca. 45 Jahren. Es ist nach heutigem Stand nicht möglich, den Alterungsprozess komplett anzuhalten oder rückgängig zu machen. Der anormale Effekt der SCP-228.de-A-Instanzen ermöglicht einer beliebigen Person, eine Darstellung des fotografierten Objektes zu bereisen. Der Anwender wird bei intensivem Betrachten von SCP-228.de-A bemerken, wie das darauf abgebildete Portal beginnt, sich langsam zu drehen. Ab diesem Augenblick ist ein Abbrechen des Betretens von SCP-228.de-A nicht mehr möglich, weder durch den Betrachter selbst noch durch äußere Einflüsse. Dies wird unter anderem durch die Tatsache begründet, dass für außenstehende Beobachter keine Zeit vergeht und die Testperson, die SCP-228.de-A hält und folglich betritt, nur für einen Augenblick weggetreten erscheint. Für sie wird sich das Portal, das auf der Aufnahme zu sehen ist, jedoch davon ablösen und sich im Raum vor ihr mit einem Durchmesser von ca. 2 Meter aufbauen, wodurch es betreten werden kann. Das Portal wird fortan als SCP-228.de-B bezeichnet. Innerhalb der als SCP-228-DEC bezeichneten festgehaltenen Zeitspanne kann sich Testpersonal frei bewegen und mit allen Gegenständen und Personen interagieren, sofern es die entsprechenden Techniken beherrscht. Kurze Anmerkung: SCP-228-DEC enthält alle Ereignisse, die nach dem Betätigen des Auslösers stattgefunden haben. Es ist erforderlich, sich stark auf spezielle Reize zu konzentrieren, um diese wahrnehmen zu können. Ungeschultes Personal findet innerhalb von SCP-228-DEC nichts vor. Weder Geräusche, noch Bilder, noch Gerüche können wahrgenommen werden. Hält sich eine solche Testperson länger als wenige Minuten in SCP-228-DEC auf, kommt es zu immer stärker werdenden stechenden Schmerzen, zunächst in den Sinnesorganen und dann in allen Extremitäten. Sollte sich das Subjekt dennoch weigern, SCP-228-DEC zu verlassen, nimmt das Leid immer stärker zu und kann auch zum Tod führen, welcher außerhalb von SCP-228-DEC als Aneurysma diagnostiziert wird. Der Tod tritt bei Personal ohne entsprechende Ausbildung innerhalb von SCP-228-DEC lange vor der Selbstzerstörung von SCP-228-DEA ein. Eine spezielle Konzentrationstechnik, die den Geist darauf fokussiert, dass die Erlebnisse in SCP-228-DEC nur die Wiedergabe eines vergangenen Ereignisses sind, ist erforderlich, um es der Testperson zu ermöglichen, sich von dieser abzulösen, um SCP-228-DEB erneut zu passieren. Es ist kein besonderes Training notwendig, um sich, nachdem SCP-228-DEC verlassen wurde, an alles erinnern zu können, was dort erlebt wurde. Für menschliche Kontakte innerhalb von SCP-228-DEC gilt dies nicht. Sobald SCP-228-DEA ein weiteres Mal aktiviert wird, beginnt der Aufenthalt an der gleichen Lokalität und zum gleichen Zeitpunkt wie bei zuvor getätigten Erkundungen. Speziell geschultes Personal ist dazu fähig, durchschnittlich 45 bis 60 Minuten innerhalb von SCP-228-DEC zu verbringen. Nur in Ausnahmefällen kann diese Zeit von hochbegabtem Personal deutlich überschritten werden. Gemessen wird die Dauer ausschließlich durch das Empfinden der jeweiligen Testperson. Herkömmliche Methoden wie simple Analoguhren funktionieren nicht akkurat, sobald sich SCP-228-DEB bildet. Sie bleiben augenscheinlich stehen. Dadurch kann es beim Feststellen der tatsächlich in SCP-228-DEC verbrachten Zeit zu Abweichungen und Ungenauigkeiten kommen. Daher ist es nötig, spezielle Methoden anzuwenden, um die Dauer des Aufenthaltes zu messen. Dazu können mechanische Zähler verwendet werden, die manuell betätigt werden. Personal wird durch Verfeinerung der Intervallreproduktion darauf geschult, präzise Dauerurteile fällen zu können. Neben des speziellen durch Dr. Alberti zur Verfügung gestellten Trainings scheint es auch eine gewisse Veranlagung zu geben, wodurch es manchen Subjekten möglich ist, sich überdurchschnittlich lange in SCP-228-DEC aufzuhalten. Diese Annahme wird gestützt durch die Agenten Thorsten Ringel und Simon Albrecht, die sich beide außergewöhnlich lange in SCP-228-DEC aufhalten konnten. Da sie verschiedenen Instanzen von SCP-228-DEA zugeteilt waren, lässt sich die Länge ihrer Aufenthalte nicht direkt miteinander vergleichen. Im Vergleich zu anderen Testpersonen der gleichen Einheiten zeigte sich aber eine geschätzte Verlängerung des Aufenthalts von 120%. Agent Ringel kannte seine Belastungsgrenze gut und konnte SCP-228-DEC entkommen, ohne bleibenden Schaden davonzutragen. Agent Albrecht hingegen starb nach der Trennung von SCP-228-DEB innerhalb von 6 Minuten. In der Testphase zu SCP-228-DEA und bevor die Ausbildung von Dr. Alberti etabliert war, gab es zahlreiche Todesfälle. Auch im späteren Verlauf hat sich Personal oft überschätzt und wollte SCP-228-DEC länger erkunden, hatte später aber nicht mehr genug Kraft, um SCP-228-DEB erneut zu durchschreiten. Aufgrund von Vorfall 228-2 sind alle Mitarbeiter angewiesen, äußere Warneinflüsse wie Überanstrengung oder Schmerzen ernst zu nehmen und SCP-228-DEC im Zweifelsfall früher zu verlassen als vorgesehen, um menschliche Verluste auszuschließen. Aus diesem Grund ist auch das Aktivieren einer Instanz von SCP-228-DEA untersagt, wenn sein Alberti-Wert über 800 steigt. Dieser Wert wird mit einem geprüften Alberti-Meter festgestellt und gibt Auskunft darüber, wie lange sich SCP-228-DEA noch in einem stabilen Zustand befindet. SCP-228-DEA-Instanzen mit einem Alberti-Wert von 1000 sind im Begriff zu verbrennen. Begabtes Personal ist dazu in der Lage, länger in SCP-228-DEC zu verweilen, weil der Alberti-Wert langsamer ansteigt als bei weniger talentierten Testpersonen. Es wird angenommen, dass jede Aktion, also jeder Schritt, jedes gesprochene Wort oder jeder Atemzug innerhalb von SCP-228-DEC dafür sorgt, dass der Alberti-Wert ansteigt. Mit dem Anstieg des Alberti-Wertes steigt auch der Einfluss von SCP-228-DEA auf das erkundende Subjekt und ein fortschreitender Aufenthalt innerhalb von SCP-228-DEC wird zunehmend schwieriger. Es wurde zu Protokoll gegeben, dass diese Schwierigkeiten, die Schmerzen und das Leid exponentiell ansteigen. Daher muss schon bei den ersten Anzeichen schnell gehandelt werden, um menschliche Verluste gering zu halten. Erlebnisse innerhalb von SCP-228-DEC, auch wenn sie von Testpersonal provoziert oder beeinflusst werden, beeinträchtigen den Verlauf der Außenwelt nicht. Kommen wir zur Entdeckung. SCP-228-DE wurde am 16.06.1978 in der Nähe von sichergestellt, nachdem es mehrere Berichte über unerklärliche Todesfälle gab, deren einzige Verbindung zueinander besagte Kamera war. Es wurden Desinformationskampagnen gestartet, um die Tode zu erklären. SCP-228-DE kam nach aktuellem Wissensstand als normales Produkt auf den Markt. Woher es seine anormalen Eigenschaften erhalten hat, ist unbekannt. Zum Zeitpunkt der Sicherstellung waren schätzungsweise bereits 30 Aufnahmen mit SCP-228-DE angefertigt worden. Diese Zahl ergibt sich aus den bei SCP-228-DE am Tag der Entdeckung im unmittelbaren Umkreis befindlichen Aufnahmen und der Menge an Brandflecken, die auf weitere, bereits zerstörte Aufnahmen hinweisen. Es ist anzunehmen, dass diese Aufnahmen in vergleichsweise kurzen Abständen zueinander angefertigt wurden, da die zuzuschreibenden Todesfälle nur 5 Tage auseinanderliegen. Da eine genaue Feststellung der Anzahl der bereits angefertigten Instanzen von SCP-228-DEA nicht möglich war, wurde entschieden, die fortlaufende Nummerierung dieser Instanzen mit dem ersten durch Foundation-Personal angefertigten Bild zu beginnen. Bilder, die angefertigt wurden, bevor SCP-228-DE von der Foundation sichergestellt wurde, werden als SCP-228-DE-Alpha bezeichnet. Doch es ist fraglich, ob solche Instanzen noch existieren. Bevor der Alberti-Wert definiert wurde, waren Experimente mit Instanzen von SCP-228-DEA stets gefährlich und führten vermehrt zu menschlichen Verlusten. Die korrekte Lagerung war zu Beginn auch ein Grund für die frühzeitige Zerstörung mehrerer Instanzen. Es folgt ein Protokoll von Agent Stephanie Westrich zur Expedition von SCP-228-DEC-112 am 22.01.2007. Vorwort. Das nachfolgende Protokoll enthält die Erlebnisse und Eindrücke von Agent Westrich, die sie am 22.01.2007 innerhalb von SCP-228-DEC-112 gemacht hat. Aufgrund der Tatsache, dass durch das Erscheinen von SCP-228-DEB stets eine Zeitanomalie entsteht, war während der Erkundung keine direkte Kommunikation möglich. Daher wurde ein reines Erinnerungsprotokoll angefertigt. Es handelt sich um den ersten Auftrag von Agent Westrich zu SCP-228-DE. Agent Westrich wurde nicht darüber informiert, welche Informationen SCP-228-DEA-112 enthält, um die am Ende gesammelten Informationen nicht zu verfälschen. Beginn des Protokolls. Nachdem ich SCP-228-DEA-112 eingehend untersuchte, begann das Portal darauf, wie beschrieben, sich langsam zu drehen und löste sich schließlich von der Aufnahme ab. Es schien sich mitten in den Raum zu projizieren, bis es auf eine Größe angewachsen war, die ich durchschreiten konnte. Oder zumindest hätte können, wenn ich eine Wahl gehabt hätte. Denn sobald SCP-228-DEB-112 komplett aufgebaut war, war es, als würde ich davon angezogen werden. So, wie wenn man in einem Traum einen Fuß vor den anderen setzt, ohne wirklich zu merken, was man gerade tut. Sobald ich SCP-228-DEB-112 berührte, wurde es dunkel um mich herum. Es fiel mir schwer festzustellen, ob ich mich wieder selbstständig bewegen konnte, eingefangen in perfekter Dunkelheit. Ich konzentrierte mich, gemäß dem Training von Dr. Alberti, intensiv auf die Dunkelheit, in der ich nach ein paar Momenten schemenhaft etwas erkennen konnte. Es war ein Mensch. Es war nur ein Schatten. Ein fast komplett schwarzer Schatten, innerhalb perfekter Dunkelheit. Ich war mir zunächst nicht sicher, ob mir meine Augen einen Streich spielten oder ob dies tatsächlich der Inhalt von SCP-228-DEC-112 war. Ich konzentrierte mich also stärker darauf und die schemenhafte Gestalt wurde immer deutlicher. Ein Effekt, wie wenn sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnen würden, stellte sich ein, bis die Person immer deutlicher wurde und nicht mehr nur wie ein Schatten wirkte. Schließlich erkannte ich Dr. Alberti. Rein optisch war sie noch nicht komplett. Die linke Hälfte ihres Gesichts war nach wie vor in einen undurchdringlichen Schatten gehüllt. Ihre Arme endeten im Nichts. Was ich von ihr sehen konnte, war farblos. Nicht wie ein Schwarz-Weiß-Bild, sondern mehr, als ob sie aus Rauch bestehen würde. Er wirbelte nicht umher, aber sie wirkte fast masselos. Dennoch mit Konturen, die mich sie deutlich erkennen ließen. Sie schien etwas zu sagen, doch ich konnte nichts hören. Auch an dieser Stelle habe ich wieder gefühlt mehrere Minuten gebraucht, um mir durch gezielte Konzentration die Wahrnehmung erster Geräusche zu ermöglichen. Was ich zunächst hörte, war keine Stimme. Zumindest keine menschliche. Es war mehr ein einzelnes zusammenhängendes Summen. Schließlich wurde aus dem Summen ein Murmeln, ein Nuscheln und nach einigen Augenblicken konnte ich Dr. Alberti verstehen. Kurze Anmerkung. Der zeitliche Ablauf der Ereignisse innerhalb von SCP-228-DEC ist stets unabhängig von den Fähigkeiten der Testperson. Wenn die Konzentrationsübungen nicht schnell genug durchgeführt werden können, gehen unweigerlich Informationen zu Beginn verloren. Sie gratulierte mir zum erfolgreichen Betreten von SCP-228-DEC. Zumindest gehe ich davon aus, denn ich hörte nur noch ein "Von daher, gut gemacht, Agent, Sie haben den Test bestanden." An dieser Stelle drehte sich Dr. Alberti um und verließ den Raum, in dem wir uns befanden, und schloss die Tür hinter sich ab. Mein Versuch, mit ihr zu sprechen, blieb erfolglos, denn ich konnte keine Worte bilden. Und das wäre eine weitere Anstrengung gewesen, für die mir langsam die Kraft fehlte. Ich erinnerte mich an meine Unterweisung und machte mich daran, SCP-228-DEB zu durchschreiten und SCP-228-DEC dadurch zu verlassen. Anmerkung: Nachdem Agent Westrich wieder zu sich gekommen war, waren 4 Sekunden vergangen. Die Erlebnisse innerhalb von SCP-228-DEC-112 dauerten laut den Aussagen von Agent Westrich 15 bis 20 Minuten. Damit befindet sie sich im oberen Mittelfeld der Testpersonen und zeigt durchaus ein gewisses Talent für den Umgang mit SCP-228-DEC. SCP-228-DEA-112 hat durch diese Erkundung einen Alberti-Wert von 230 erhalten, ein Zuwachs von 80 Punkten. Für einen Neuling ist das völlig akzeptabel. An ihrer Effizienz können wir noch arbeiten und den Alberti-Wert pro Minute etwas drücken. Alles in allem können wir aber zufrieden sein mit dem Ergebnis und weiterhin mit Agent Westrich zusammenarbeiten. Gezeichnet Dr. Alberti. Wir kommen nun zu Anhang 228-DE1, Auszug der Eigenschaften einiger SCP-228-DEA-Instanzen. Komplette Liste verfügbar in Dokument 228-DE18. Die Nummer 004 mit dem Aufnahmedatum Ende der 70er bzw. Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Die älteste und wertvollste Aufnahme, deren Inhalt nicht komplett geklärt ist. Da sie in den Anfangszeiten der Experimente mit SCP-228-DE angefertigt wurde, widersprechen sich manche Berichte in Bezug auf den Inhalt. Der am 10.11.2003 festgestellte Alberti-Wert von 960 erlaubt es nicht, SCP-228-DEA-004 ohne größere Bedenken zu aktivieren. Die Instanz wird daher sicher verwahrt, bis ein Verfahren zur Reduzierung des Alberti-Wertes entwickelt wurde. Nummer 030 vom 9.11.1989. Eine Aufnahme vom Berliner Mauerfall. Diese Instanz wird selten verwendet, da es sich um ein historisches Dokument handelt, das nicht wiederhergestellt werden kann. Es wird verwendet, um hochqualifiziertem Personal den letzten Feinschliff zu geben. Rein optisch und akustisch handelt es sich hierbei um eine wahre Reizüberflutung, gekoppelt mit dem emotionalen Unterton des Ereignisses. Es erfordert höchste Konzentration, um Informationen zu extrahieren. Ein Log der bereits extrahierten sowie doppelt geprüften und bestätigten Informationen ist in Dokument 228-DE12 einsehbar, um Aussagen von Personal gegenzuprüfen. Die Nummer 042 zerstört. Vom 9.03.1993. Diese Aufnahme zeigt das Innere einer Eindämmungszelle einer bis heute unbekannten Anomalie. Es ist nicht geklärt, warum diese Aufnahme angefertigt wurde, und es konnten keine verwertbaren Informationen darüber extrahiert werden. Einzelheiten dazu gibt es in Anhang 228.de2. Nummer 061 vom 3.7.1995. In dieser Aufnahme ist der verhüllte Reichstag in Berlin zu sehen, wie er vom Künstler Paul Christo und Jean-Claude realisiert wurde. Eine große Menschenmenge ist zu sehen, mit dem verhüllten Reichstag im Hintergrund. Diese Aufnahme hat einen bedenklich hohen Alberti-Wert und darf aktuell nicht betreten werden, um eine frühzeitige Zerstörung zu verhindern. Nummer 112, die Aufnahme aus dem Protokoll von Agent Stefanie Westrich, mit einem variierenden Aufnahmedatum. Dr. Alberti steht in einem Raum und wiederholt einige Aspekte der Unterweisung für Agenten, die mit SCP-228-DEC arbeiten. Dies soll dabei helfen, SCP-228-DEB am Ende wieder zu durchschreiten. Am Ende der Unterhaltung wird Dr. Alberti dem Agenten gratulieren und den Raum verlassen. Dies ist eine Standard-Trainingsinstanz, die bei zu hohen Alberti-Werten erneut aufgenommen wird und stets die gleiche Designation erhält. Nummer 210, ebenfalls mit einem variierenden Aufnahmedatum. Eine Testaufnahme, die Wachpersonal innerhalb der Kantine bei der Pause zeigt. Diese Aufnahme wird zumeist nur für Anfänger verwendet, da es eine gute Übung darstellt, die Dialoge zu verstehen oder die Einrichtung des Raumes zu beschreiben, ebenso wie die Gerüche. Es ist eine Szene, die alle Sinne anspricht und daher für jegliche Art von Training genutzt werden kann. Auch diese Standard-Trainingsinstanz wird bei einem zu hohen Alberti-Wert in ähnlicher Form erneut aufgenommen und mit gleicher Designation archiviert. Nummer 325 vom 21.04.2002. Diese Aufnahme wurde als Test angefertigt und sollte ursprünglich zeigen, wie eine andere Instanz von SCP-228-DEA aktiviert wird, um das Erscheinen von SCP-228-DEB weiter studieren zu können. Es zeigt sich aber, dass diese Aufnahme unmöglich zu sein scheint, beziehungsweise keine Informationen aus ihr extrahiert werden können. Bei Betreten von SCP-228-DEC-325 kann selbst das bestgeschulte Personal keinerlei Informationen wahrnehmen und leidet, trotz niedrigem Alberti-Wert, unter schnell zunehmenden Schmerzen. Aktuell ist keine weitere Forschung an SCP-228-DEA-325 vorgesehen. Nummer 489 vom 10.05.2004. Auf dieser Aufnahme ist der Tatort eines Mordes zu sehen. Eine weibliche Leiche liegt in einem Wald, Spurensicherung ist vor Ort. Es wurde getestet, ob sich eine Instanz von SCP-228-DEA dazu eignet, Verbrechen aufzuklären, doch es zeigt sich, dass sich kaum Vorteile gegenüber gewöhnlichen Ermittlungsmethoden bieten. Lediglich ein erneutes Besuchen des Tatortes ist möglich, falls Dinge übersehen wurden. Aber die nötige Anwesenheit eines Agenten, der mit SCP-228-DE ausgerüstet ist, um die Aufnahme zu machen, sorgt für eine Zeitverzögerung, die das Bereisen der entsprechenden Instanz von SCP-228-DEC so gut wie wertlos erscheinen lässt. Nummer 553 vom 14.04.2005. Diese Testaufnahme wurde für physikalische Untersuchungen angefertigt, deren Ausführung und Ergebnisse in Anhang 228.de4 protokolliert sind. Der Inhalt dieser Aufnahme ist nicht bekannt und wurde auch nicht protokolliert, da eine Erkundung als nicht nötig befunden wurde. Wir kommen nun zu Anhang 228.de2, dem Einsatz zur Erkundung von SCP-228-DEC-042. Diese Aufnahme war, anders als alle anderen Aufnahmen, nie richtig archiviert worden und musste erkundet werden, um festzustellen, ob weitere zukünftige Expeditionen lohnenswert wären. Agent Bruno Schreiber wurde mit der Erkundung beauftragt. Die erste Erkundung erbrachte die in Anhang 228.de1 archivierten Informationen. Allem voran der allgemeine Inhalt der Aufnahme, die scheinbar leere Isolierzelle. Da sich der Agent nach Betreten der Instanz selber innerhalb der Zelle befindet, waren diese Informationen mangelhaft und eine weitere Erkundung wurde gestartet mit dem Ziel, mehr über die Isolierzelle und den Grund dieser Aufnahme zu erfahren. Agent Schreiber erhielt Anweisungen dazu, wie weitere Informationen über den Aufbau der Zelle Aufschluss darüber geben können, wo sie sich befindet, was sie eindämmt und, wenn dies geklärt ist, wie die daran enthaltene Entität studiert werden kann. Es wurde davon ausgegangen, es handle sich bei der Entität um eine Anomalie, die Raum- und/oder Zeitkrümmungen verursachen kann, um ungesehen zu bleiben. Durch das grundsätzlich konsequenzlose Ableben der Agenten innerhalb von SCP-228-DEC kann eine Entität aus nächster Nähe studiert und ihr Verhalten besser verstanden werden. Mehr zu dem grundsätzlich konsequenzlosen Ableben gibt es in Anhang 228-DE3. Schlussendlich wurde dieser Plan nie vollendet, da SCP-228-DEA-042, während sich Agent Schreiber innerhalb von SCP-228-DEC-042 aufhielt, plötzlich Feuer fing, woraus der Tod von Agent Schreiber resultierte. Es wurde später angenommen, der Alberti-Wert sei für eine zweite Erkundung bereits zu hoch gewesen oder Agent Schreiber wurde nicht ausreichend geschult. Dieser Vorfall sorgte erst für die Entwicklung des ersten Alberti-Meters und der Definition des Alberti-Wertes. Wir kommen nun zu Anhang 228-DE3. Erkundungen zu verschiedenen Testaufnahmen haben gezeigt, dass der Tod eines Agenten innerhalb von SCP-228-DEC in der realen Welt völlig konsequenzlos bleibt. Die entsprechenden Agenten sagen aus, dass sie während der erlebten Ereignisse keine Schmerzen verspürten. Jegliches Leid ist entweder dem Zusammenbruch von SCP-228-DEA zuzuordnen oder ihrer Erschöpfung durch die zahlreichen Konzentrationsvorgänge und dem dadurch resultierenden angestiegenen Alberti-Wert. Stürze, Schläge, Stiche und Schnitte werden jedoch nicht von Schmerzen begleitet. Es wurde angegeben, es fühle sich an wie in einem Traum. Daraus resultiert auch, dass Testpersonen innerhalb von SCP-228-DEC kaum Ängste verspüren, sofern SCP-228-DEA nicht zusammenbricht. Dies ermöglichte Tests, die von Sprüngen von Klippen bis hin zu Ertrinken mehrere Situationen umfasste, um Subjekte innerhalb von SCP-228-DEC zu verletzen oder zu töten. Hierzu wurde D-Personal verwendet. In jeder Situation, in der ein Mitarbeiter innerhalb von SCP-228-DEC starb, kam er sofort wieder zu sich und gab danach zu Protokoll, die Welt um ihn herum wäre augenblicklich zusammengebrochen. Es blieb kein realer Schaden zurück. Anmerkung: Ich gehe davon aus, dass es sehr wohl möglich ist, Dinge innerhalb von SCP-228-DEC zu fühlen, genauso wie es möglich ist, Dinge zu sehen, zu hören, zu riechen und zu schmecken. Es ist nur so, dass bis jetzt noch kein Agent seine Konzentrationsfähigkeit auf das Fühlen fokussiert hat, weil es keinen Anlass dazu gab. Die entsprechenden Agenten in dem Glauben zu lassen, dies wäre nicht möglich, öffnet uns weitere Türen für Forschungen, für die sich anderenfalls schwer Freiwillige finden würden. Gezeichnet Dr. Alberti. Wir kommen nun zu Anhang 228-DE4, Untersuchung der physikalischen Eigenschaften von SCP-228-DEA. Am 14.04.2005 wurde eine Testaufnahme mit der Designation 553 angefertigt, um eine Instanz von SCP-228-DEA zu erzeugen, die im Labor untersucht werden kann. Es ist keine Erkundung von SCP-228-DEC-553 vorgesehen. Testnummer 228-DET1 – Optische Untersuchung. Ablauf: Zunächst wurde ein Test mit einem einfachen optischen Mikroskop durchgeführt. Es sollte herausgefunden werden, ob das auf SCP-228-DEA abgebildete Portal näher betrachtet werden oder vielleicht sogar hindurchgeblickt werden kann. Ergebnis: Durch das Betrachten einer Instanz von SCP-228-DEA wird das darauf abgebildete Portal nicht größer oder klarer, sondern füllt, genau wie beim Betrachten mit dem bloßen Auge, die gesamte Fläche der sichtbaren Aufnahme aus. Daraus wird geschlussfolgert, dass auch das kleine Portal oberhalb der Aufnahme projiziert wird und sich nicht direkt auf dieser befindet. Testnummer 228-DET2 – Optische Untersuchung Nummer 2. Ein optisches Mikroskop mit digitalem Ausgang wird verwendet, um SCP-228-DEA zu betrachten. Das empfangene Bild erscheint komplett schwarz. SCP-228-DEA scheint 100% des einfallenden Lichtes zu absorbieren. Es sind keinerlei Details erkennbar. Dadurch wird die Annahme bestätigt, dass das Portal lediglich eine optische Projektion im Raum knapp oberhalb der Aufnahme ist und auf physikalischer Ebene nicht existiert, beziehungsweise keine Masse hat oder physischen Raum einnimmt. Testnummer 228-DET3 – Haptische Untersuchung. SCP-228-DEA wird abgetastet und es wird versucht, die Aufnahme per Handkraft zu zerstören. Testpersonal, das SCP-228-DEA mit bloßen Händen berührt, gibt an, dass es sich um eine außergewöhnlich glatte Oberfläche handelt, auf der keinerlei Unebenheiten zu spüren sind. Ein Knicken oder Zerreißen ist nicht möglich. SCP-228-DEA lässt sich biegen, geht aber augenblicklich wieder in seine Ursprungsform zurück, sobald die angewandte Kraft nachlässt. Testnummer 228-DET-4 – Hydrogene Untersuchung. SCP-228-DEA wird mit Wasser angefeuchtet, untergetaucht und mit Hochdruck bespritzt. SCP-228-DEA zeigt keinerlei Reaktion auf Wasser, egal in welcher Form es aufgetreten wird. Dadurch gelten Instanzen als völlig resistent gegenüber Wasser und Feuchtigkeit. Testnummer 228-DET-5 – Thermale Untersuchung. SCP-228-DEA wird auf eine Temperatur von minus 196 Grad Celsius heruntergekühlt. Anschließend wird es einem Bunsenbrenner ausgesetzt, was einer Temperatur von 1500 Grad Celsius entspricht. SCP-228-DEA erleidet keinerlei Schaden. Jegliche Temperaturschwankungen werden unbeschadet überstanden. Scheinbar werden die Temperaturen sogar reflektiert bzw. nicht aufgenommen. Auch nachdem SCP-228-DEA für 20 Minuten einer Temperatur von 1500 Grad Celsius ausgesetzt wurde, konnte es im Anschluss augenblicklich problemlos von Testpersonal berührt werden, ohne Verbrennungen zu erleiden. Anmerkung: Nach diesen Tests sind wir uns relativ sicher, dass SCP-228-DEA ohne erheblichen Aufwand unzerstörbar ist. Dies erleichtert uns die Archivierung der Aufnahmen, bei denen wir größtenteils nur noch auf die Sicherheit in Bezug auf unbefugten Zugriff achten müssen, nicht jedoch auf den Schutz vor allgemeinen Umwelteinflüssen. Dies gilt natürlich nicht für SCP-228-DE selbst. Gezeichnet Dr. Alberti. Wir kommen jetzt zum letzten Anhang 228-DE5. Erkundung von SCP-228-DEC-210. Erkundung zur Feststellung, ob audiovisuelle Daten aufgezeichnet werden können. SCP-228-DEC-210 wurde am 17.08.2001 von Agent Regina Lorenz erkundet, ausgerüstet mit einer Videokamera und einem Mikrofon. Agent Lorenz wurde angewiesen, innerhalb von SCP-228-DEC-210 beide Aufnahmegeräte einzuschalten, um zu erfahren, ob eine Aufzeichnung möglich ist. Der Umstand, wie SCP-228-DEC funktioniert, sorgt aber dafür, dass die Aufnahmegeräte nach dem Einschalten die Aufnahme nicht korrekt starten. Der interne Timer bleibt bei 0 stehen. Wird die Aufnahme innerhalb von SCP-228-DEC gestartet und beendet, ergibt sich eine Datei mit einer Größe von 0 Byte. Wird die Aufnahme innerhalb von SCP-228-DEC gestartet und außerhalb angehalten, enthält die Aufnahme nur das, was außerhalb des Portals erlebt wurde. Gleiches gilt, wenn die Aufnahme vor dem Betreten gestartet und nach dem Verlassen von SCP-228-DEC gestoppt wird. Die Aufnahme enthält in diesem Fall lückenlos das, was externe Beobachter erlebt haben. Anmerkung: Wir schließen daraus, dass eine direkte Extraktion von Informationen aus SCP-228-DEC unmöglich ist, weil technische Geräte nicht akkurat funktionieren. Dies liegt unter anderem daran, dass die Zeit innerhalb von SCP-228-DEC anders verläuft als außerhalb. Möglicherweise verläuft sie in sehr hohem Tempo und es wäre ein sehr langer Aufenthalt innerhalb von SCP-228-DEC nötig, um nur wenige Einzelbilder an Filmmaterial zu erhalten. Die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, in der die Zeit abläuft, ist auch der Grund dafür, warum wir keinen Funkkontakt aufrechterhalten können, weil das, was die Testperson innerhalb von SCP-228-DEC wiedergibt, extrem komprimiert außerhalb des Portals ankommen müsste. Vorausgesetzt, das Gerät könnte ordnungsgemäß aktiviert werden. Aus diesen Gründen ist es von essentieller Wichtigkeit, das Personal korrekt zu schulen, nicht zuletzt mit Tests zur Verbesserung des Erinnerungsvermögens und des Zeitempfindens. Ich werde weitere Unterweisungen erstellen, um diese Eigenschaften noch stärker zu trainieren. Gezeichnet Dr. Alberti. Und an dieser Stelle enden unsere Aufzeichnungen.